In der heutigen Predigt möchten wir einen Text betrachten aus dem ersten Buch Mose. Erstes Buch Mose in Kapitel 14. Da möchte ich einige Verse mit uns lesen, und zwar die Verse 1 bis 24 zunächst. Wer die Bibel dabei hat, ist immer gut, mit aufzuschlagen und mitzulesen, damit man selber auch immer mehr mit dem Wort Gottes vertraut wird. 1. Mose 14, die Verse 1 bis 24. In der Schlachter 1951, da heißt es in der Überschrift: Abram besiegt mehrere Könige, Melchisedek dann als zweites. Und es heißt hier: Und es begab sich zur Zeit des Königs Amaphrel von Sinear, Ariochs des Königs des Eliasar, Kedar Laomers des Königs des Elam und Tidials des Königs von Goetschim, dass sie kriegeten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese vereinigten sich im Tal Sittim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Kedor Laomer untertan gewesen, aber im 13. Jahre fielen sie von ihm ab. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahre und schlugen die Rephaiter zu Astot Karnaim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kirjastaim und auch die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis nach El Paran, welches an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen zum Brunnen Mishpat, das ist Chadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter und dazu die Amoriter, die zu Hatzezon Tamar wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König Bela, die Zoar heißt, und rüsteten sich zum Streit im Tal Sittim in Kedor Lamoer, dem Könige von Elam, und mit Tidial, dem Könige der Goetschim, und mit Amaphrel, dem König von Sinear, mit Arioch, dem Könige von Eliasar, und 4 Könige gegen 5. Und das Tal Sittim hatte 4 Asphaltgruben, aber die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen daselbst. Und was übrig blieb, floh ins Gebirge. Und jene nahmen alle Habe zu Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und machten sich davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte zu Sodom, und gingen. Es kam aber ein Entronnener und sagte es Abram, dem Ebräer, der bei den Eichen Mamres des Amoriters wohnte, welcher ein Bruder war von Eschkol und Aner. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Als nun Abram hörte, dass sein Bruderssohn gefangen sei, bewaffnet er seine erprobten Knechte, 318, die in seinem Hause geboren waren, und jagte jene nach bis gen Dan, verteilte sich und überfiel sie heimlich bei Nacht mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis gen Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch seinen Brudersohn Lot und dessen Habe, und die Weiber und das Volk brachte er wieder. Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen, in das Tal Jahwe, welches Königstal genannt wird. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Seelen, die habe behalte für dich. Aber Abram sprach zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagest, ich habe Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Jünglinge gegessen haben und den Teil der Männer Anna, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil erhalten. Die Überschrift der heutigen Predigt lautet, das Entgegenkommen Melchisedeks. Das Entgegenkommen Melchisedeks. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, macht hoch die Tür macht weit. Ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Predigttext. Ein Lied von Georg Weisel aus dem 16. Jahrhundert. Muss man uns mal überlegen, das ist im 16. Jahrhundert schon entstanden. Und heute im Jahr 2011, am zweiten Advent gesungen, hier bei uns. Nach über 400 Jahren, heute noch so aktuell wie damals. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Und dann noch der Vers 3, o wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl aller Herzen insgeheim, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. So drückt es Georg Weisel in diesem wunderbaren Lied aus. Manchmal singt man sie einfach so dahin und meint, das gehört halt so zur Adventszeit, hat uns nicht mehr viel zu sagen, das Lied. Aber überlegt mal den Inhalt, wenn ihr mal über den Text, wenn ihr den mal nachlesen wollt, hochinteressant, was das Lied alles ausdrückt. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Und wenn wir uns da mal kurz reinfinden, das geht nachher auch wiederum, wenn wir Melchisedek anschauen, wiederum in Bezug auf Jesus. Aber wo Jesus regiert, da ist die rechte Freudensonn. Wo Jesus regiert, ist die rechte Freudensonn. Und es ist so, er bringt fortwährend mit sich lauter Freud und Wonn. Wo Jesus regiert, da mehrt sich der Friede in den Herzen. Und wo Jesus regiert, mehrt sich die Gerechtigkeit. Wenn wir jedoch in das heutige Weltbild hineinsehen, dann finden wir enorm viel andere Dinge. Was gibt es alles für Streitigkeiten, Kriegsgerüchte, Hass und Auseinandersetzungen in dieser Welt? Enorm viel wird uns in den Nachrichten berichtet. Auch vergangene Woche hat sich ja der Iran wieder in den Mittelpunkt gestellt, wieder für erneute Unruhen gesorgt, indem im dortigen Land die britische Botschaft gestürmt wurde. Das hat auch in Europa für Empörung gesorgt. Und unter anderem war auch mit dem Iran die Schlagzeile zu lesen, Iran gegen den Rest der Welt. So weit sind die dort schon. Iran gegen den Rest der Welt. Und als Unterschrift war zu lesen in den Schlagzeilen, diplomatische Eiszeit, die EU verschärft Sanktionen. Und ganz kurz möchte ich noch auf diesen Unfrieden auch weitergehen mit dem Iran. Und auf das Volk Israel noch ganz kurz zu sprechen kommen. Wie viele Hassparolen sind in den letzten Jahren, extreme Hassparolen gegen Israel aus dem Iran hervorgegangen? Und das Ziel des Iran ist es auch mit seinem Atomprogramm, Israel zu vernichten. Israel aus der Landkarte auszulöschen. Doch ich möchte uns am Anfang fragen, wird es je einer Waffe gelingen, Israel zu vertilgen? Ich meine, wir können eigentlich ganz getrost sein, wenn wir die Bibel kennen. Nein, es wird keiner Waffe gelingen. Gott sagt, keiner Waffe, die wider dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Jesaja 54, 17. Es wird keiner Waffe gelingen, Israel auszulöschen. Und der Iran, der weiß ja gar nicht, mit wem er sich überhaupt anlegt, wenn er sich mit Israel anlegt. Denn mit wem legt er sich denn wirklich an? Wer sich mit Israel anlegt, der legt sich mit dem lebendigen Gott an. Denn Israel ist Gottes Augapfel. Und er sagt, es heißt in Sacharja 2, Vers 12, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Gottes Augapfel. Wehe dem. Gottes Volk, das ist Gottes Augapfel. Und Israel kommt allmählich wieder in die Stellung, wo es Gott haben will. Sie kennen noch lange nicht ihren Herrn und Heiland. Aber Gott arbeitet mit Israel und wehe dem Volk, das sich gegen Israel auflehnt. Aber wer ist noch Gottes Augapfel? Das dürfen auch wir ganz persönlich auf uns beziehen. Heute die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind auch sein Augapfel. Das dürfen wir auch für uns beanspruchen. Wir als Gemeinde, du und ich, wenn du dem Herrn Jesus angehörst, wir gehören zu ihm. Und wir sind sein Werk. Wir sind Glieder an seinem Leib. Er das Haupt, wir haben es vorhin gehört. Und der Herr sorgt sich um die Seinen, und es ist ihm nicht egal, wie es den Seinen ergeht. Es ist ihm gar nicht egal, wie es den Seinen ergeht oder wie oder wo wir uns aufhalten. Und genau das sehen wir auch ein Stück weit hier in 1. Mose Kapitel 14. Vielleicht habt ihr euch jetzt gefragt, was diese ganze Vorgeschichte jetzt mit diesem Text zu tun hat. Jetzt möchte ich auf den Text eingehen, 1. Mose 14. Denn bereits damals, zur Zeit Abrahams, sehen wir, da war die Welt auch nicht in Einheit und Harmonie, sondern wir sehen, dass sich da verschiedene Könige aufgemacht haben, um miteinander Krieg zu führen. Auch damals schon, Kriegsgerüchte und Kriegsgeschrei. Bereits zur Zeit Abrahams, Streitigkeiten und kriegerische Auseinandersetzungen. Und zwar so, und das ist das Entscheidende, dass sogar selbst Gläubige darin gefangen genommen wurden und darin verwickelt geworden sind. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Kinder Gottes stehen oftmals in Gefahr. Kinder Gottes stehen oftmals in Gefahr. Wir wissen es, wir haben auch oftmals mit verschiedenen Dingen in dieser Welt zu kämpfen. Oft sind es innerliche, geistliche Kämpfe, oftmals auch mit äußerlichen Dingen. Und in den letzten Predigten, da hatten wir uns ja vermehrt auch ein Stück weit mit Leben im Geist und Leben im Fleisch beschäftigt, mit Heiligung. Was auch für Gott eine äußerst wichtige Sache ist. Und Kinder Gottes, die stehen oftmals in Gefahr. Und vielleicht bist du selbst oft darüber betrübt, dass wir oft in Sünde fallen. Kinder Gottes stehen in Gefahr, in Sünde zu fallen. Unser Fleisch und Satan führen uns in mancherlei Versuchungen und widerstreben dem geistlichen Leben. Kinder Gottes, die stehen ebenfalls in Gefahr, sich dem Lauf und den Gedanken dieser Welt gleichzustellen, ist auch eine Gefahr, das auch in Sünde ausarten kann. Sich dem Lauf und den Gedanken dieser Welt gleichzustellen. Die innere Einstellung lautet dann vielleicht, alles was die Welt hat, das möchte ich auch in Anspruch nehmen. Alles was die Welt hat, das brauche ich auch, sonst bin ich unzufrieden. Das was die anderen haben, so muss es bei mir auch sein. Und wir vergessen dabei, dass wir ganz andere Maßstäbe haben als Kinder Gottes. Diese Geschwister, die beachten nicht, was Gottes Wort sagt. Wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Sagt Jakobus 4, Vers 4. Wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, sagt Jakobus, der macht sich zum Feinde Gottes, ob wir das wollen oder nicht. Und wir müssen uns entscheiden, entweder gehen wir mit der Welt oder gehen wir mit Gott? Ein Zwischending gibt es nicht. Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Wenn wir solche Verse lesen, liebe Geschwister, dann müssen wir uns fragen, will ich etwa Gott zu meinem Feind machen? Oder will ich ihn zu meinem Freund haben? Das ist unsere Entscheidung. Wenn ich Gott als Freund haben will, dann muss ich mich für ihn entscheiden. Und gegen die Welt. Muss ich mich gegen die Welt entscheiden. Wie sagt der Herr Jesus? Ihr seid meine Freunde, wann? Wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Johannes 15, Vers 14. Dann seid ihr meine Freunde, sagt der Herr Jesus. Vielleicht sagst du, das ist aber eine merkwürdige Freundschaft, ja, wenn ich nur das tue, was der Herr Jesus will. Aber er ist ja nicht nur ein Freund, sondern er ist auch der Herr. Er hat das Sagen, nicht wir. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Das ist eigentlich was Wunderbares. Wir brauchen nur das tun, was er uns gebietet. Und dann werden wir ihn als Freund erleben. In wundersamer Weise. Also bedenken wir, dass wir den Herrn Jesus immer als Freund und Seite haben werden. Wenn wir das tun, was er uns auferlegt oder was er uns gebietet. Und liebe Geschwister, ihn als wahrhaftigen Freund zu erleben, das ist etwas Wunderbares. Das ist wirklich Freude und Fülle. Er bringt mit sich lauter Freude und Wonne. Ja, der Liederdichter hat recht. Doch wehe, wenn wir uns von ihm abwenden und wenn wir uns mit der Welt verbünden, dann haben wir ihn zum Feind gemacht. Es ist nicht immer so, dass Jesus immer so ganz als Freund da ist. Natürlich heißt es an anderer Stelle, Gott ist treu und er selbst kann sich nicht verleugnen. Er wird sich immer treu zu uns stellen. An ihm mangelt es nie. Aber uns als Freund und Helfer zu begleiten, das tut er, wenn wir das tun, was er uns gebietet. Und liebe Geschwister, wenn wir uns auf die Welt einlassen, wie schnell wird man dann wirklich blind für das Geistliche? Wie schnell wird man blind für die Sache Gottes? Man hat nicht mehr den richtigen Blick. Man hinkt und lahmt im Geistlichen. Man hat keine Freude mehr, mit dem Herrn zu gehen. Und man wird regelrecht von der Welt immer mehr hinweggespült. Und vielleicht merkt man es zunächst gar nicht. Und das kann sogar so weit führen, dass man durch sein eigenes Versagen noch andere mit ins Verderben zieht. Noch andere noch mit hinwegzieht und in Gefahr bringt. Und genau diese Situation finden wir in unserem heutigen Text. Diese Gefahr, die ist überaus groß und nicht zu unterschätzen. Das sehen wir hier an dem Leben von Lot, dem Neffen von Abraham. Die Gefahr ist groß. Wir finden zunächst Abram, der später ja von Gott Abraham genannt wurde, aber zuerst war sein Name Abram, darum spreche ich auch heute nur von Abram, später dann Abraham. Abram ist ein Fürstentitel und Abram, das bedeutet schon hoher Vater. Abraham dagegen, Gott hat ihm diesen Namen gegeben, das heißt Vater der Menge, Abraham. Abram, ein Fürstentitel, hoher Vater. Aber jetzt kommen wir zunächst zu Lot. Er ist ja mit Abram aus Ur in Chaldea ausgezogen. Ich weiß nicht, ob ihn Abram mitnehmen wollte. Jedenfalls lesen wir, dass Lot mit ihm gezogen ist. Doch wir erkennen sehr bald, dass Lot nicht diesen selben Bezug zu Gott gehabt hat, wie es Abram hatte. Abram, der hatte auch einen ganz besonderen Ruf von Gott. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, da gibt Gott dem Abram eine ganz besondere Verheißung und einen ganz besonderen Ruf. Geh aus von deinem Land. Geh aus von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Haus. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen. Und ich will dir einen großen Namen machen und ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Diese Verheißung hat Abraham bekommen, diesen Ruf. Und es war zugleich sogar ein Bündnis, das Gott hier mit Abraham geschlossen hat. Ob Lot auch einen Ruf hatte, der Neffe, das wissen wir nicht. Ich denke eher nicht. Er ging eben mit Abraham mit auf den Weg. Vielleicht hat ihm die Gemeinschaft mit Abraham gefallen. Bei Lot finden wir mehr oder weniger später ein Glaubensleben, das sich so nach den eigenen Wunschvorstellungen ausrichtet. Lot hat sich nicht nach den Vorgaben Gottes ausgerichtet. Als Abraham, eine große Herde hatte und Lot parallel auch eine große Herde hatte, da kam bald Streitigkeit auf. Da gab es Streit zwischen den Hirten von Abraham und zwischen den Hirten von Lot, weil nämlich die Weidefläche bald zu klein geworden ist. Aber wer war es, der den Frieden gesucht hat? War es Lot? Nein, das war Abram. Abram hat den Frieden gesucht. Obwohl Abram der Ältere war unter den beiden Glaubensbrüdern, hat er auf seinen eigenen Vorteil verzichtet. Er hat gesagt, ich möchte keinen Streit mit dir, Lot. Ich möchte Frieden haben. Er hat auf seinen eigenen Vorteil verzichtet und den jüngeren Glaubensbruder den Vorteil gelassen. Wenn wir da in 1. Mose 13 mal kurz aufschlagen, in Vers 8, da sagt Abram zu Lot: Es soll doch nicht Zank sein zwischen dir und mir. Wir wollen doch keinen Streit verursachen hier. Es soll doch nicht Zank sein zwischen dir und mir, zwischen meinen und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder, sagt Abram. Steht dir nicht das ganze Land offen, Vers 9? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Wie gut hätte doch Abram sagen können: Ich wähle mir zuerst das bessere Land aus und dann soll der Lot nachher schauen, wie er zurechtkommt mit dem Land, das ich ihm zuteile. Nein, Abram hat's anders gemacht. Abram war bereit, sich unterzuordnen. Abram war bereit, auch Nachteile in Kauf zu nehmen und Lot den Vorteil zu überlassen. Ich lasse Lot die Auswahl, hat Abram gesagt. Ich nehme das, was übrig bleibt. Und wenn wir so ein bisschen nachdenken, so ein Neffe hätte eigentlich seinem Onkel viel Ehre erwiesen, wenn er ihm den Vorzug gelassen hätte. Das wäre jetzt eigentlich die normale Reaktion gewesen, die wir uns von einem geistlichen Bruder vorstellen würde. Nein, Abraham, du bist der Ältere, ich möchte dir den Vorzug lassen. Ich möchte mich nicht hier in den Vordergrund drängen. Also wenn sich Lot nun von Abraham gebeugt hätte und dem Abraham die Auswahl gelassen hätte, das hätte dem Abraham große Ehre erwiesen. Doch Lot, der hatte keinen so einen richtigen Blick für Geistlichkeit und Demut. Nein, was hat Lot getan? Ich suche mir meinen eigenen Vorteil. Das war in seinem Herzen. Er suchte seinen eigenen Vorteil. Zuerst ich und dann Abraham. In 1. Mose 13, Vers 10 lesen wir: Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Jordanaue. Er hat sich umgeschaut im Land. Was ist günstig für mich? Und es heißt dann: Denn sie war allenthalben bewässert wie ein Garten des Herrn, wie Ägyptenland bis nach Zoar hinab, ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte. In Vers 11 heißt es: Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten der Aue und zeltete bis nach Sodom hin. Wahrscheinlich war das Land Kanaan nicht so attraktiv wie diese Richtung nach Sodom hin. Aber liebe Geschwister, wenn wir solche Texte lesen, dann müssen wir auch mal das für unser persönliches Leben sehen. Solche Texte zeigen uns auf: Gott lässt auch uns als seine Kinder in vielen Dingen unseres Lebens Freiheit. Er lässt uns entscheiden. Willst du zur Linken oder zur Rechten? Du hast die Auswahl. Du hast die Freiheit zu entscheiden. Willst du zur Linken oder zur Rechten? Du hast die Wahl. Ist aber die Frage, nach was wir uns ausrichten sollen. Wer geistlich denkt, der ist bereit, um des Evangeliums willen auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Der wird nicht zuerst nach seinem eigenen Vorteil trachten. Der wird bereit sein, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen wie Abraham. Dass man zuerst mal fragt: Herr, was willst du eigentlich, was ich tun soll? Denn bei den Entscheidungen unseres Lebens soll nicht unser Vorteil, sondern die Sache Gottes im Vordergrund stehen. Das sollte eigentlich für uns das Normale sein. Ob das die Wahl des Berufes ist, ob es die Wahl des Wohnortes ist, ob es die Wahl des Ehepartners ist, oder ob ich mir ein Auto kaufen soll, oder wenn, dann was für eins. Man kann das alles ein Stück weit von der Bibel herleiten, was notwendig ist, was nicht notwendig ist. In allen diesen Lebensangelegenheiten sollten wir immer zuerst nach Gott fragen: Was ist denn dein Wille? Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Und hierzu müssen wir wissen, was auch Gott in seinem Wort geschrieben hat. Nicht warten, bis Gott mal irgendwo ein Zeichen gibt, Oder ich lege heute ein Tuch draußen und morgen der Tau draußen liegt, dann hat Gott geantwortet. Machen ja auch manche, aber ist nicht richtig. Wir müssen wissen, was in seinem Wort steht. In allen diesen Dingen sollen wir immer zuerst nach Gott fragen und wir müssen wissen, was in Gottes Wort geschrieben steht. Und natürlich dürfen wir unseren Verstand mit einschalten. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Und gute Überlegungen treffen. Was ist dem Herrn Jesus und seiner Sache am meisten dienlich? Das sollte unser Anliegen sein. Herr, was ist für deine Gemeinde das Beste? Vielleicht würde ich es mir nicht persönlich so wünschen, aber wenn du es so willst, für Gottes Sache ist es so das Beste, dann mache ich das auch so, dass es für deine Sache das Beste ist. Sagt es doch der Herr Jesus. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Zuerst, zuerst, zuerst. Und dann das andere. Viele Geschwister, die machen den Fehler, dass sie zuerst nach ihrem eigenen Vorteil schauen, dass sie ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen ausrichten, nach ihren eigenen Wünschen trachten. Und dann kommt irgendwann mal das Reich Gottes. Ja, Gott, dem kann ich ja auch noch dienen. Schauen wir mal, was da noch für Zeit übrig bleibt. Aber liebe Freunde, Geschwister, das ist nicht die Sache des Herrn. Das ist nicht der Wille Gottes für dich und für mich. Erst neulich hatte mir wieder jemand aus einer Gemeinde berichtet, dass die ganze Gemeinde eigentlich betrübt ist, weil ein Bruder von der Gemeinde weggezogen ist. Dann habe ich gefragt, warum ist er denn weggezogen? Was ist dabei so schlimm? Ja, hieß es, er hatte in einer anderen Stadt einen besseren Arbeitsplatz bekommen. Dann habe ich gefragt, ja, und hat er dort auch eine Gemeinde? Ja, deswegen sind wir so betrübt, sagte der Bruder aus der Gemeinde. Es gibt dort keine bibeltreue Gemeinde. Jetzt ist er wegen seinem Arbeitsplatz dorthin gezogen, hat keine Gemeinde. Da fragt man sich, kann das der Wille Gottes sein? Kann das der Wille Gottes sein, einen besseren Arbeitsplatz zu bekommen, aber dafür keine Gemeinde zu haben? Das kann es nicht sein. Außer zieht dort als Missionar hin und gründet eine neue Gemeinde, kann ja auch sein. Aber es kann nicht sein, dass man berufliche Karriere oder finanzielle Vorteile in Kauf nimmt und eine Gemeinde einfach beiseite legt. Wenn man genau weiß, der Herr hat mich in diese oder jene Gemeinde gestellt, um ihm dort zu dienen, das kann es nicht sein. Jetzt hat dieser Bruder zwar eine gute Berufsstelle, ja, aber er hat nicht nach Gottes Reich getrachtet. Er hat nach seinem eigenen Vorteil getrachtet, nach seinen eigenen Wünschen hat er gehandelt. Doch es bleibt hierbei die Frage, ob das wirklich ein Vorteil ist. Wir kommen gleich noch wieder auf Lot zu sprechen. Der Herr Jesus sagt uns, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir stellen die Jüngerschaft hier aufs Spiel. An anderer Stelle sagt er, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und liebe Freunde, wir müssen diese geistlichen Gesetze beachten. Matthäus 10, Vers 39. Und lernen wir hierbei von den Fehlern Lots. Lot hatte nach seinem Wunschdenken getrachtet. Seinen persönlichen Vorteil in Anspruch genommen. Ja, schöne Jordanaue, toll. Und Abram hatte dem Lot das scheinbar bessere Land überlassen. Ja, zieh du dahin, wenn dir das so gefällt. Doch Lot, der wusste zunächst gar nicht, in welche Richtung er sich überhaupt hier bewegt. Das gefiel des Sodom, das sah zwar sehr schön aus, diese Jordanaue, sehr reizvoll, grünes Gras, alles vorhanden für seine Herden. Doch Lot wusste nicht wirklich, wohin er geht, in welche Gefahr er sich begibt. Denn in 1. Mose 13, Vers 13, da heißt es, aber die Leute zu Sodom waren schlecht und sündigten sehr wider den Herrn. Hat sich da der Lot auch mal erkundigt vorher, wie es da aussieht? Bestimmt nicht. Sodom ist für uns schlechthin ein Bild für die Welt und deren sündhafte Ausschweifung. Lot war nicht bereit, auf dem Pfad der Absonderung zu bleiben. sondern wurde mehr und mehr von Sodom gezogen und hat sich mit Sodom verbündet. Und letztendlich wird bei Lot der Spruch wahr, mitgehangen, das heißt auch mitgefangen. Das weiß schon die Welt. Verbünde ich mich mit der Welt, so werde ich auch von ihr gefangen. Ist ganz einfach. Sehen wir nun, wie es Lot ging. Als Sodom in Gefahr kam, diese Stadt mit dieser fürchterlichen Ausschweifung, und durch kriegerische Auseinandersetzungen hinweggeführt wurde, vielleicht hat es Gott auch damals schon bewusst zugelassen, ich gehe schon davon aus, weil damals schon die Leute böse waren in Sodom, ihren Sünden nachgegangen sind. Und da heißt es in 1. Mose 14, Vers 12, als dann diese kriegerischen Auseinandersetzungen waren, dass Sodom hinweggeführt wurde und schließlich auch Lot nicht verschont worden ist, sondern mit Sodom weggeführt wurde. 1. Mose 14, Vers 12, sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Bruder und seine Habe, denn er wohnte zu Sodom und sie gingen. Warum wurde Lot verschleppt? Weil er zu Sodom wohnte. Sein Problem war Sodom. Denn er wohnte zu Sodom, das ist die Begründung. Und was war zum Zeitpunkt der Gefahr? Er konnte sich nicht mehr einfach aus Sodom zurückziehen, nein. Er wurde mit Sodom verschleppt, weil er zu sehr mit Sodom verbunden war. Frage an dich und an mich. Wo begeben wir uns auf ein Gefilde? Oder auf Gefilde, die uns von unserem geistlichen Leben wegziehen wollen? Haben wir das schon mal überprüft in der letzten Zeit? Wo begeben wir uns auf Gefilde, die uns von unserem geistlichen Leben wegziehen wollen? Das kann nicht nur ein Fehltritt im Berufsleben sein, wie von diesem einen Bruder, wo wir vorhin gehört haben, sondern es gibt so vieles in der Welt, auf das wir uns einlassen können. Und dass unser geistliches Leben regelrecht lähmt und wir keine geistliche Kraft mehr besitzen. Vielleicht sieht es anfänglich nach einem persönlichen Vorteil aus. Ja, das ist toll und gut für mich, das kann ich ruhig machen. Aber nachher erweist sich es als einen bitteren Nachteil für das geistliche Leben. Als Kinder Gottes, da stehen wir eigentlich ständig in Gefahr, eigenen Wünschen und den Dingen dieser Welt nachzugehen. Und nicht im Willen Gottes zu handeln. Und ich denke, jeder hat also seine Bereiche, wo er verführbar ist oder von Satan angreifbar. Wie war das nun bei Abram? Hat sich auch mit Sodom eingelassen? Nein. Von Abram lesen wir in unserem Text, dass er sich nicht mit Sodom eingelassen hat, sondern dass Abram bei den Eichen Mamres des Amoriters wohnte. Auch Abram war letztendlich noch ein Fremdling in diesem Land. Aber er hat sich nicht mit Sodom eingelassen. Abram wohnte unter den Eichen, oder Elberfelder drückt es aus, unter den Terebinten Mamres. Und wenn wir dann uns überlegen, was bedeutet eigentlich Mamre? Mamre, in Mamre liegt die Bedeutung Kraft oder Stärke. Abram, der wohnte an einem Ort außerhalb Sodoms. Er wohnte in einem anderen Land. Er wohnte unter den Terebinten oder unter den Eichen Mamres, an dem Ort der Kraft oder wo Stärke ist. Und Abraham, der war schlechthin ein Glaubensmann, er hat sich auf Gott ausgerichtet. Und das war seine Kraft und seine Stärke. Er hat an einem Ort gewohnt, wo er ungehindert mit Gott leben konnte. Mit Sodom hatte Abraham nichts zu schaffen. Doch als er hörte, dass Lot, sein Neffe, gefangen genommen wurde, da war er sogar bereit, sich selbst in Gefahr zu bringen, um Lot herauszuretten. Lot war ja schließlich immer noch sein Neffe, das müssen wir an dieser Stelle auch sehen. Lot war sein Glaubensbruder. Ich gehe fest davon aus, dass wir Lot im Himmel sehen werden. weil von ihm auch im Neuen Testament als einem Gerechten die Rede ist. Aber wir sehen hier, dass Lot sich schuldig gemacht hat, dass Abram jetzt in Gefahr gebracht wurde und Abram jetzt große Sorgen hatte, wie kann ich den Lot herausretten? Und Abram, der hat ja keine große Armee, um jetzt gegen diese Könige anzugehen. Aber was hatte Abram? Wir haben in unserem Text gelesen, er hatte 318 erprobte Knechte, die in seinem Haus geboren wurden. Das heißt, es waren Männer, die sich schon mehrmals als gut erwiesen haben. Es waren Männer, diese 318 Männer, auf die er sich vollständig verlassen konnte. Treue Leute. Und er wusste, mit diesen 318 Männern, da kann er gegen Tausende in den Krieg ziehen. Natürlich nicht allein, weil diese Männer so gut sind, sondern weil Gott mit ihm ist. Es ist wiederum ein Bild auf uns heute, auf uns Kinder Gottes. Wir haben auch mit Feinden zu kämpfen. Mit Feinden, die letztendlich viel zu mächtig sind. Wenn wir mal in Epheser 6 reinschauen, in den geistlichen Kampf. Mit Mächtigen und Gewaltigen, sagt Paulus, die unsichtbar sind in den unsichtbaren Regionen. Ja, wir haben mächtige Feinde, die eigentlich für uns viel zu mächtig sind. Aber wir können den Sieg einfahren. Wenn wir uns an den Sieger halten. Das Wort Gottes sagt uns, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Warum? Weil unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an den Herrn Jesus. So auch Abram. Abram hielt sich an den Sieger. Und er hat sich mit Gott verbündet. Und er wusste, auf meiner Seite sind die des Herrn Heerscharen. Und zudem konnte sich Abram auf die wunderbaren Verheißungen Gottes stützen. Was hat Gott zu Abram gesagt in 1. Mose 12, Vers 3? Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Da hat sich Abram darauf stützen können. Und wie wunderbar ist es, Abrams Handeln zu erforschen, weil Abram Gott geglaubt hatte. Jetzt hätte auch Abram sagen können, also der Lot, also der ist selber schuld. Ich gebe ihm noch dieses Land zur Auswahl und er geht tatsächlich in diese Richtung, wo man er vielleicht schon die Gefahr gesehen hat, nur Lot nicht. Und er läuft da hinab nach Sodom, mitten hinein ins Verderben. Und jetzt wird Sodom verschleppt und jetzt soll ich dem Lot da hinterhergehen, ich habe Besseres zu tun. Das ist ja schließlich ein Gotteskind. Gott wird ihn irgendwie da rausholen. Nicht meine Verantwortung, hätte Abram denken können. Gott wird ihn schon rausholen. Lot ist ja gläubig. Aber was hat Abram getan? Das heißt hier in 1. Mose 14, wenn wir wieder darauf zurückkommen. In Vers 14, als nun Abram hörte, dass sein Brudersohn gefangen sei, bewaffnete er seine erprobten Knechte, 318, die in seinem Hause geboren waren, und jagte jene nach bis gen Dan, verteilte sich und überfiel sie heimlich bei Nacht mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis gen Haba, das zur Linken von Damaskus liegt. Abram hat alles eingesetzt für Lot. Abram hat immer noch eine Verantwortung empfunden für Lot. Und das ist auch, was uns auch wiederum das Neue Testament zeigt. Ja, wenn einer von uns einen Fehltritt tut, Gott wird ihn schon zurechtbringen. Ist ja auch oft unangenehm, den Glaubensgeschwistern was zu sagen. Ja, ich habe da gesehen, bei dir läuft da was daneben und ich möchte dich da bitten, kehr um und geh wieder auf den Weg mit dem Herrn und lass doch deine Sünde und so weiter. Man soll es ja auch in Liebe tun, darin möchten wir uns auch üben. Aber es steht im Neuen Testament nirgends geschrieben, dass wir keine Verantwortung füreinander hätten, auch in der Gemeinde. Es steht nirgends geschrieben, ja, Gott wird sich schon um den Glaubensbruder, um die Schwester sorgen, wenn er einen Fehltritt tut, dass er wieder zurückkommt. Nein, die Bibel sagt, darum ermahnet einander und erbauet einer den anderen, wie er auch tut, in Thessalonich war das, 1. Thessalonicher 5,11. Wir haben Verantwortung in der Gemeinde. Und mir wird es manchmal auch schwindelig, wenn ich vielleicht manche Dinge vernachlässige, auch als eingesetzter Hirte. Wenn man manche Dinge sieht, da läuft jetzt was daneben und man beobachtet es zunächst einmal, greift aber vielleicht nicht sofort ein. Man möchte auch niemanden verletzen. Aber es ist eine hohe Verantwortung. Einerseits auch die Glaubensgeschwister untereinander, aber ein Hirte oder Pastor, der hat noch nicht viel höhere Verantwortung. Und es braucht unendlich viel Weisheit, auch entsprechendes zu sagen, wenn es an der Zeit ist. Da kann ich auch euch nur immer wieder bitten, auch für mich zu beten, um Weisheit zu haben, um jeden Einzelnen, auch jedem zu helfen, im Glauben zu wachsen und weiterzukommen. Also der erste Punkt war, Kinder Gottes stehen oftmals in Gefahr. Und keine Angst, die nächsten zwei Punkte sind nicht mehr so lange. Aber das müssen wir uns vor Augen halten. Gottes Kinder stehen oftmals in Gefahr. Der Punkt 2. Gott hilft dir im Kampf. Gott hilft dir im Kampf. Wer sich zu Gott hält, der wird wirklich seine Hilfe erfahren. Denn Gott weiß es ganz genau, wie schwach wir oft sind. Er weiß, wie schwach du manchmal körperlich bist, vielleicht auch seelisch. Er weiß aber auch, was für eine Hilfe und Trost wir von ihm bedürfen. Und er lässt uns zur rechten Zeit die rechte Hilfe und den rechten Trost zukommen. Und er weiß, dass wir auch seine Kraft benötigen. Das ist das Wunderbare, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und der Paulus sagt im Korintherbrief, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ja, wir dürfen Gottes Kraft auch von ihm bekommen. Und wir müssen es mehr und mehr lernen, in seiner Kraft auch zu leben. Und unser Herr, der weiß, dass wir die rechte Speise immer wieder von oben brauchen. Er weiß, was wir brauchen, damit unsere Seele wieder erquickt und erfrischt wird. Und Gott, der hat sich auch um den Abram gesorgt, als er dem Lot nachging, und er hat ihm den Sieg gegeben. Durch Gottes Kraft und durch Gottes Leitung konnte er mit seinen 318 erprobten Knechten seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft herausholen. In Kapitel 14, Vers 16, da lesen wir von Abram: Und er brachte alle Habe wieder, auch seinen Brudersohn Lot und dessen Habe. Die Weiber und das Volk brachte er wieder. Wie wunderbar! Abram hat alles aus der Gefangenschaft herausgeholt. Und wie wunderbar ist es auch für uns, für dein und mein persönliches Glaubensleben, dass wir nicht in Bindungen stecken bleiben müssen. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat ihn für uns alle im Kreuz dahingegeben. Der Sohn Gottes hat sein Blut vergossen, damit wir durch sein Erlösungswerk frei sein dürfen, Sieg haben dürfen im geistlichen Leben, Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Leben wir mit solchen Worten? Können wir das bestätigen? Oder hat Paulus nur fromme Worte gemacht? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir aber Sieg wollen, dann müssen wir uns auch an den Sieger halten. Das ist ganz klar. Durch unseren Herrn Jesus Christus, sagt Paulus. Nicht einfach so nebenbei, sondern durch ihn muss es geschehen. Durch Jesus. Durch Jesus muss keiner von uns in seinen Sünden verstrickt bleiben. Durch Jesus ist es möglich, ein Leben in Heiligung zu leben. Und durch Jesus ist es möglich, von Gebundenheiten der Welt herauszutreten. Abraham durfte es erleben, indem dass er Lot befreite. Und Lot durfte es erleben, indem dass Gott den Abraham gebraucht hat, wieder frei zu werden, durch die Macht Jesu Christi. Und jetzt kommen wir noch hier im Kapitel 14 an eine ganz besondere Stelle. 14, Vers 17, wer es mitlesen möchte. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Chedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen, in das Tal Jahwe, welches Königstal genannt wird. Einmal der König von Sodom kommt hier entgegen. Und jetzt Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem oder Schalem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn, also den Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Einmal tritt der König von Sodom auf, ist von schlechthin ein Typus auf Satan, und auf der anderen Seite dieser Melchisedek. Melchisedek, der Brot und Wein herbeibrachte. Was war das für einer? Durch Kämpfe und Schlachten wird man müde. Das mag auch jeder uns im persönlichen Glaubensleben. Kämpfe ermüden und Schlachten erlahmen. Doch Gott gibt uns immer wieder die nötige Kraft und Speise, die nötige Stärkung. Melchisedek brachte Brot und Wein herbei. Ich dachte, es ist nicht ein wunderbares Bild, auch gerade heute, wenn wir jetzt im Abendmahl waren. Der Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Er begegnet uns mit Brot und Wein. Das Abendmahl zeigt die enge Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus auf. Und das ist für uns auch eine gewisse Stärkung, wieder uns auf ihn auszurichten und an das zu denken, was er für uns getan hat und was er bei uns tut. Das Abendmahl, im Abendmahl begegnet uns der Herr in Brot und Wein. Er lädt uns an seinen Tisch und es ist für uns die rechte Kraftquelle. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und es heißt hier, es war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und hier haben wir einen wunderbaren Typus auf den Herrn Jesus Christus. Was heißt eigentlich Melchisedek? Melech, das heißt König, und Sedek heißt Gerechtigkeit. Der König der Gerechtigkeit. Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Und dieser König, der kommt von Salem oder Schalem, woraus das Wort Shalom hervorgeht, welches übersetzt Friede heißt. Der König der Gerechtigkeit aus dem Ort des Friedens. Wow. Ein wunderbarer Typus auf unseren Herrn Jesus Christus. Der König der Gerechtigkeit aus dem Ort des Friedens. Und dieser König, ein Priester des Allerhöchsten Gottes, begegnet Abraham mit Brot und Wein. Der Hebräerbrief, der sagt uns auch, wie gut ist es, bei allem dem, was wir aus dem Worte Gottes erkennen, dass wir einen solch einen hohen Priester haben. Und hier meint er Jesus Christus. Wer Gottes Willen tut, der wird es erleben, dass Jesus den Seinen wie Melchisedek entgegenkommt. Was sagt der Herr Jesus von sich selbst? Anfänglich haben wir gesagt, dass Jesus uns wie ein Freund zur Seite sein will, wenn wir alles tun, was er gebietet. In Johannes 14, Vers 23, da haben wir nochmal so eine besondere Stelle. Und ich denke, das durfte Abraham genauso auch erleben. Johannes 14, Vers 23. Hier heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn jemand mich liebt, sagte Herr Jesus, und mein Wort befolgt. Keiner von uns ist vollkommen, aber wenn man sein Wort befolgen will und einem auch dieses Verlangen da ist und man auch vieles bewerkstelligen kann, was er uns sagt, so wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Da wird also die Fülle Gottes vorhanden sein. Eine direkte Begegnung auch mit Gott. Wenn wir Gottes Wort befolgen, dann wird uns der Herr Jesus, ja auch der himmlische Vater, wird dann zu uns kommen und wird Wohnung bei uns machen. Das heißt für uns heute vielmehr, dass einfach die Fülle Gottes da ist. Die Fülle im Heiligen Geist. Wer Gottes Wort befolgt, der wird tatsächlich Friede und Freude im Heiligen Geist haben. Und ich denke, es gibt wohl auf Erden keine größere Erfüllung als die Fülle im Heiligen Geist und die Gottseligkeit, wie es Paulus im Neuen Testament auch schreibt. Gottselig zu leben. Deshalb möchte ich es dir heute, dir und mir zurufen. Christus, dein Melchisedek, kommt auch in deinen Kämpfen zu dir und zu mir, um uns zu stärken. Der Herr Jesus begegnet uns in allen unseren Kämpfen als der wahre Hohepriester und als der wahre König. Wir müssen es nur mehr und mehr lernen, auf ihn zu vertrauen und auf ihn zu schauen. Noch ganz kurz einen letzten Punkt. Der erste Punkt war, Kinder Gottes stehen oftmals in Gefahr. Zweitens, Gott hilft dir im Kampf. Und drittens, Gottes Entgegenkommen bewirkt Dankbarkeit. Was lesen wir hier in den Versen 18 bis 20? Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und von Abraham heißt es hier, er gab ihm den Zehnten von allem. Abraham war dankbar. Er hat es erkannt, wie wunderbar hier Gott am Wirken war. Und aus freiwilliger Dankbarkeit gab er Gott den Zehnten dar. Und das ist es eigentlich auch ein Vorbild auch für uns, für die heutige Zeit, einfach den Zehnten zu geben. Es ist aber ganz falsch, wenn man von jedem den Zehnten erzwingen will. Wenn das nicht aus freiwilliger Dankbarkeit kommt, dann lass es lieber sein. Ich möchte heute auch nicht über den Zehnten predigen. Aber wenn es von solchem Herzen kommt wie von Abraham, dass er wirklich aus Dankbarkeit Gott den Zehnten gegeben hat, dann liegt ein Segen drauf. Abraham brachte freiwillig aus Dankbarkeit den Zehnten dar. Doch es ist nicht der Zehnte allein. Vielmehr ist es die vertraute Beziehung zu Gott und innere Dankbarkeit, welche wir Gott entgegenbringen, wenn wir es erleben, wie sehr er uns immer wieder entgegenkommt und wie eng die Gemeinschaft mit ihm ist und wie er manchmal Türen öffnet, die wir nicht erwarten würden. Wenn man auch solche Dinge erlebt, wie wir momentan mit dem Nachbargebäude erleben, das ist eine tiefe Freude und Erfüllung. Wenn Gott Türen öffnet, dass sie dann einfach niemand schließen kann. Da kann man nur dankbar sein und sich freuen. Und es ist wirklich erfahrbar, dass Gott lebt. Das heißt, wir reden nicht von einer bloßen Theorie, sondern Gott ist erfahrbar. Er ist durch seinen Gott erlebbar. Es ist keine trockene Theorie. Jeder von uns darf erleben, dass Gott wirklich lebt. Jeder von uns darf erleben, dass Gott wirklich wirkt. Und jeder von uns darf erleben, dass uns sein Wort Kraft gibt. Gott gibt uns Kraft durch sein Wort, er gibt uns aber auch Kraft, wie heute in der Gemeinschaft im Abendmahl, das dient uns auch zur Stärkung, aber auch die tägliche stille Zeit ist eine Kraftquelle. Wir dürfen sein Wirken erleben. Und ich denke, das macht uns sehr dankbar und es führt uns auch in Hingabe hinein. Dagegen der König von Sodom, der hier im Vorfeld dem Abraham begegnet ist, der zog dem Abraham entgegen Und nachher in Vers 21, da sagte, da sprach der König von Sodom zu Abram, gib mir die Seelen, die habe behalte für dich. Aber Abram sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagest, ich habe Abram reich gemacht. Abram wollte sich überhaupt nicht an der Welt bereichern. Er wollte sich nicht an den Dingen bereichern, die dem König von Sodom gehört haben. Er wollte keinen Faden noch einen Schuhriemen nehmen, um Gott nicht damit die Ehre zu rauben. Und wir sehen hier, dass der König von Sodom immer die Seelen für sich behalten will. Oder auch in deinem und meinem persönlichen Leben. Wenn wir dem Herrn Jesus unsere Sünden bekannt haben, wer kommt dann hinterher? Satan. Na, das ist noch nicht vergeben. Da hebe ich einen Anspruch drauf, sagt Satan. Und was müssen wir tun? Steht geschrieben, der Herr hat mir vergeben. Der Herr hat mich befreit und erlöst. Aber Satan, der möchte immer noch einen Anteil zurückbehalten. Ja, das ist noch nicht bei dir vergeben. Ne? Das musst du noch mal, da möchte Satan selber Anspruch darauf erheben. Genauso wollte er es auch bei Abraham machen. Aber Abraham hat sich ganz zu Gott gewandt. Und ich denke, wenn wir sehen, wie wunderbar dieser Melchisedek ist, der Abraham noch gesegnet hat, ihm mit Stärkung beigetreten ist, mit Brot und Wein, dann sehen wir, wie Gott den Seinen entgegenkommt. Und wie diese Begegnung mit Melchisedek neue Hingabe bewirkt. Ein israelisches Lied sagt uns etwas über Hingabe in unseren Herrn. Das kennt ihr auch. Dort heißt es, was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Das soll dem Herrn gehören. In deine Hände schließe fest mich ein. In der Weltnacht dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freudenquell, du machst das Dunkel meiner Seelen hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte nochmals unsere drei Punkte wiederholen. Kinder Gottes stehen oftmals in Gefahr. Zweitens, Gott hilft dir im Kampf. Und drittens, Gottes Entgegenkommen bewirkt neue Dankbarkeit. Möge es dir und mir von unserem Herrn geschenkt werden, dass wir siegreich aus den Kämpfen des Glaubens hervorgehen. Möge unser Herr dabei helfen, dass wir auf ihn hoffen und seine Hilfe in Anspruch nehmen und dass wir in neuer Hingabe und Dankbarkeit mit ihm leben. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für die Parallelen, die wir auch vom Alten Testament ins Neue Testament ziehen können, dass wir auch aus den Fehlern Lots lernen dürfen, um nicht dieselben Fehler zu machen, aber auch her aus dem Leben Abrahams lernen dürfen. Und wir sind so dankbar, Herr, auch für Abraham, auch für die großen Verheißungen, die du ihm gegeben hast und die wir bis zum heutigen Tag auch als Gemeinde beanspruchen dürfen. Wir möchten dir dafür danken, Herr, und dass wir es in unserem persönlichen Glaubensleben immer mehr erkennen dürfen, wie sehr du uns entgegenkommst. Und wenn wir uns nur zu dir wenden, Herr, dann bist du schon da. Hilf uns, dass wir uns nicht von dir abwenden, dass wir dir nicht davonlaufen, sondern dass wir immer mehr Freude bekommen, auf dich zuzugehen. Und dass du, Herr, unser Leben immer mehr reich machen kannst durch dich selbst. Davon möchten wir dich preisen, dass jeder von uns mehr und mehr erfüllt werden darf mit großer Freude an dem, was du tust und schenkst auch in unserem Leben, und dass wir aus deinem Wirken heraus, aus deinem Entgegenkommen, in tiefer Dankbarkeit mit dir verbunden sein dürfen. Wir möchten dich darüber preisen und uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Amen.